Auch von meiner Seite wünsche ich allen Gottes Segen im neuen Jahr, mit wem ich noch keine Möglichkeit dazu hatte. Ich wünsche, dass der Herr derjenige ist, der uns durchträgt. Und vielleicht das Motto dieses Jahres, alles was ihr tut, geschehe in der Liebe. Vielleicht können wir uns darauf konzentrieren, dann wird sicherlich auch alles anders werden, vor allem in Österreich, in unserem Leben. Und dann die Auswirkung dann davon. Ich möchte heute Morgen von der Gnade sprechen. Und wenn ihr das Wort Gnade hört, ich würde schon gerne mal ein paar Meinungen hören, das werde ich jetzt nicht tun, das ist nicht üblich sonntags, das machen wir vielleicht in der Bibelstunde, aber gerne würde ich hören, was ihr unter diesem Wort Gnade versteht oder was euch spontan einfällt, was könntet ihr, sage ich mal, ganz einfach in den Raum werfen, wenn ihr das Wort Gnade hört. Ja, das ist der Oberbegriff, den wir auch kennen. Wenn wir begnadigt werden, werden wir von etwas freigesprochen. Das heißt, das hat auch nichts mit Verdienst zu tun. Das hat nicht damit zu tun, dass man vielleicht ein sympathischer Mensch ist und dem Richter als sympathisch rüberkommt und dann entscheidet er sich spontan, jemanden zu begnadigen, sondern es ist total unverdient und es hat überhaupt keine Bezüge zu der Person. Und diese Person, die kann diese Begnadigung entgegennehmen oder kann sie abweisen. Abweisen, gibt es sowas? Ja, sowas gibt es. Wenn ich denke, es gibt Schwerverbrecher, die sicherer sind im Knast als draußen, die vielleicht, wenn sie jetzt begnadigt werden und hinausgehen, dass diese Menschen dann um ihr Leben bangen müssen. Oder ich denke an Menschen, die keine Heimat haben, die nicht so haben, wo sich hinzulegen, außer vielleicht unter einer Brücke, oder nichts zu essen haben, es sei denn, jemand erbarmt sich seiner und er gibt ihm etwas zu essen. Und wenn er unter diesen Umständen ist, wird er wahrscheinlich auch diese Begnadigung ausschlagen und sagen, es geht mir besser im Gefängnis. Es soll Menschen geben, die tatsächlich, wenn es Winter wird, eine Straftat begehen, sie wissen, was für eine sie begehen müssen, damit sie vielleicht im Frühling wieder auf freiem Fuß sind. Dann werden sie eingesperrt und dann haben sie für den ganzen Winter ausgesorgt. Das sind einfach nur Gedanken, die konnotiert sind mit dieser Gnade. Und dieses Wort Gnade, Begnadigung, das hören wir auch im Alltag immer weniger. Und diese Gnade oder die Begnadigung, die kommt ja eigentlich aus dem Biblischen, aus dem Göttlichen heraus. Und so wie wir feststellen, diese Tage wird alles, was biblisch, alles, was göttlich ist oder göttlichen Ursprungs ist, wird alles hinausgetan aus der Gesellschaft. Man möchte nicht mehr darüber sprechen. Findet vielleicht für die Begnadigung einen anderen Ausdruck, damit es gar nicht mehr in diese Richtung geht. Aber wisst ihr, das sind Sachen, über die ich heute nicht sprechen möchte, sondern ich möchte über die Gnade sprechen, und zwar eine allumfassende Gnade. Und ich war überrascht, als ich das Wort Gnade in die Konkordanz eingegeben habe, was dabei rausgekommen ist. Und ich durfte Bibelvers nach Bibelvers lesen und feststellen, was für eine wunderbare Arbeit diese Gnade verrichtet in unserem Leben. Was für Vernetzungen es stattfindet mit diesem Oberbegriff Gnade. Wir wollen sehen, woher diese Gnade kommt. Wir wollen sehen, was diese Gnade bewirkt, in Verbindung mit was sie unbedingt stehen muss. Aber wir werden auch sehen, dass diese Gnade wirkt in unserem Leben. Wenn ihr die paulinischen Briefe lest, werdet ihr feststellen, dass Paulus immer damit beginnt. Zum Beispiel möchte ich, damit es jetzt auch klar wird vor unseren Augen, in Philipper 1, Vers 2 fängt der Paulus an mit: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dann beendet er diesen Brief, indem er schreibt in Philipper 4, 23, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Und ohne Ausnahme, wenn ihr alle paulinischen Briefe lest, werdet ihr genau diese Vorgehensweise feststellen. Und gerade der Römerbrief, der ist vollgepackt mit diesem Begriff der Gnade. Das sind über 30 Mal, dass die Gnade erwähnt wird. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Der Grund ist bei Paulus selber. Weil er so überwältigt ist von der Gnade, die er erlebt hat. Er gibt ja auch Zeugnis davon, was er getan hat und wie klein er sich fühlt. Er hieß ja nachher auch Paulus, das heißt der Kleine oder der Geringe. Aber er hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gnade gehabt. In erster Reihe war die unverdient. Was er verdient hätte, ist, in die ewige Hölle geschmissen zu werden. Durch die Taten, die er getan hat, das hat so schwer auf ihn gelastet, dass Paulus die Gnade überall in allen Briefen aufführt und die Wichtigkeit dieser Gnade herausstellt. Renate hat es schon erwähnt, ich möchte eine mögliche Definition dieser Gnade, dieser göttlichen Gnade jetzt vorlesen. Wer an Jesus Christus glaubt, wird gerecht gemacht und gerecht gesprochen ohne eigenen Verdienst. Aufgrund des stellvertretenden Sühnopfers des Sohnes Gottes. Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe erwiesenes Handeln Gottes. Der Unterschied zu der Gnade, die wir vielleicht in der Welt erfahren, weil wir irgendwo freigesprochen werden, ist zudem, dass niemand für meine Sünden büßt. Niemand muss aufkommen für den Schaden, den ich angerichtet habe. Das heißt, ich werde begnadigt. Vielleicht gibt es eine Auflage. Vielleicht heißt es, pass auf, wenn du in den nächsten 3 Jahren straffällig wirst, dann wird dir diese Strafe natürlich wieder dazugerechnet. Das läuft in der Welt. Gott hat aber nicht diese Gnade ausgesprochen. Es war nicht einfach nur zu sagen, okay, du bist freigesprochen, geh hinaus, sondern wie ich es in der Definition gelesen habe, aufgrund des stellvertretenden Sühnopfers des Sohnes Gottes. Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe erwiesenes Handeln Gottes. Das heißt, Gott sagt zu dir heute, mein Sohn, Jesus, der Christus, Jesus, der Retter, ist für dich gestorben. Und aufgrund seines Todes, wenn du willst, kannst du dieses Gnadenangebot annehmen. Du kannst von hier frei hinausgehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist alles vergeben, ist alles weg. Es steht nichts mehr gegen dich geschrieben. Du bist ein freier Mensch, du kannst hier rausgehen. Es ist so, dass Jesus schon dafür bezahlt hat. Das ist keine billige Gnade. Vielleicht etwas von einem Richter, es ist billig, weil aus welchem Grund auch immer. Aber es ist keine billige Gnade. Gott hat es etwas gekostet, dich zu begnadigen, dir diese Gnade anzubieten, damit du leben kannst. Der Ursprung der Gnade ist in Jesus Christus. Ich möchte der Zeit wegen gerade zu diesen Aussagen 1, maximal 2 Verse lesen. Es gibt genügend davon. Das heißt, es würde jetzt die Zeit sprengen, alle Verse zu lesen. Das ist auch nicht meine Intention. Ich möchte nur, damit wir auch den Bezug sehen zu dem, was ich jetzt sage. Also der Ursprung der Gnade ist in Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 16, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In Johannes 1, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das heißt, der Herr Jesus ist die personifizierte Gnade durch Gott. Und in ihm ist Fülle von dem. Das heißt, es gibt keine Taten auf dieser Welt, seien sie noch so schlimm. Sogar diese Massaker, das stattgefunden hat in Israel, ist nicht so schlimm, dass es nicht vergeben werden kann. Das heißt, die Gnade würde sogar das decken. Und vielleicht gibt es so manchen, der tatsächlich an sowas teilgenommen hat und diese Gnade doch annimmt. Dass er konfrontiert wird mit Jesus Christus und dass er bereit ist, diese Gnade auch anzunehmen. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das heißt, der Herr Jesus ist auch der Ursprung der Gnade. Er hat durch diese Gnade, ist es offenbar geworden in dieser Welt, und allein durch diese Gnade ist diese Begnadigung, die wir in Gott, die uns Gott anbietet, auch annehmen können. Ich möchte etwas von der Vernetzung der Gnade, ich hoffe, dass das dieser Ausdruck für euch okay ist, also die Vernetzung der Gnade, also der verschiedener Tatsachen mit dieser Gnade, wo eigentlich dazu gehört, ich möchte es so ausdrücken heute Morgen, die Vernetzung der Gnade mit der Wahrheit. Wie schon gelesen, in Johannes 1, Vers 17 können wir lesen, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Das heißt, Gnade und Wahrheit, die gehen zusammen. In Johannes 1, Vers 14, habe ich mir den Vers nicht rauskopiert, da wo der Herr Jesus uns vorgestellt wird als Wort, Vers 14, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, das war jetzt die Vernetzung mit der Wahrheit. Weiter können wir lesen, die Vernetzung der Gnade mit dem Glauben. In Römer 5, Vers 2 können wir nachlesen, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Der Glaube durch den wir im Glauben Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Vernetzung der Gnade mit Werke, das widerspricht sich vielleicht anscheinend, aber nur insofern, wenn wir versuchen, durch Werke gerecht zu werden. Wenn wir aber die Gnade erfasst haben, dann ist es die Gnade, die in uns die Werke auch tut. In 1. Korinther 15, Vers 10 können wir nachlesen, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das heißt, der Apostel Paulus weist natürlich auf Werke hin, auf das, was er auch getan hat, aber er bleibt ja nicht hier stehen. Es ist nicht so ein Rühmen, ja, hey, was ich alles getan habe. Ja, erinnerst du dich nicht mehr, was ich hier, aber durch die Gnade. Das heißt, die Werke, die wurden durch die Gnade getan, in der Paulus sich auch befunden hat. Weiterlesen mit Titus 2, Vers 14, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, eifrig sei in guten Werken. Werke durch Gnade. Weiter habe ich voll Freude auch festgestellt, Paulus weicht auch auf andere Sachen aus, die vielleicht uns nicht so genehm sind. Die Vernetzung der Gnade mit der Schwachheit. In 2 Korinther 12, Vers 9 können wir nachlesen, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Das ist eine kolossale Entdeckung. Wer möchte schon gerne schwach sein? Wer möchte als schwach gelten oder vielleicht zwischen den Kollegen, wenn man so ins Gespräch kommt, der ist schwach, ich tue alles dazu, dass ich nicht zu diesen Leuten gehöre. Aber es ist genau das Entgegengesetzte, was ja im Glauben gilt. Weil wenn ich versuche, stark zu sein, ich wiederhole es, wenn ich versuche, stark zu sein, sieht man Gott nicht dahinter, sondern sieht man mich. Dann trete ich vor und sage, ich habe das und das und das gemacht. Und damit demonstriere ich Stärke. Aber der Paulus sagt hier was ganz anderes. Er sagt von dieser Schwachheit. Er hatte ein Leiden, viele spekulieren darüber, wisst ihr, wie wichtig das ist? Überhaupt nicht. Er hatte ein Leiden, es hat ihm Probleme bereitet. Er hat ihn den Herrn ein paar Mal gebeten. Er hat vielleicht einen direkteren Draht zu Gott gehabt, wollen wir sagen. Ja? Er hat vielleicht auch Leute geheilt oder Leute auferweckt. Aber er hat selber ein Problem gehabt und konnte sich nicht helfen. Er konnte seinen Mitarbeitern nicht helfen. Das war nicht etwas, wo man aus den Ärmeln schüttelt, sondern er hatte ein Problem und mit diesem Problem ist er zu Gott gekommen. Gott hat ihm eine wunderbare Aufgabe aufgezeigt. In der Schwachheit kann sich Gott offenbaren. Die Vernetzung zum Leiden. In Philipper 1, 29 und 30 können wir Folgendes lesen. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wer möchte schon gerne leiden? Es betrifft vielleicht die anderen. Ich wäre mir nicht so sicher. Die Bibel gibt es her. Und wenn wir vielleicht bevorzugt werden, dass wir nicht leiden müssen, dann ist es so. Aber wir haben Leiden zu erwarten. Und wir haben nichts in der Bibel, keine Referenz dahin, dass wir von Leiden befreit werden, sondern eher das Gegenteil besagt uns das Wort. Das heißt, wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, okay, komme was mag, ich bin sicher, es ist nicht so. Wir wissen nicht, ob in diesem Jahr vielleicht nicht Leiden für uns anfängt, in welcher Art und Weise. Wir leiden schon einfach durch die Tatsache, dass wir die Ungerechtigkeit in dieser Welt sehen. Die Lieblosigkeit, die Selbstliebe der Menschen und der Hass, der da entsteht. Und da braucht nicht viel dazu. Und wir leiden, und es ist auch gut so, wisst ihr warum? Weil wir Heimweh bekommen nach dem Himmel. Weil wir uns nicht mehr wohlfühlen hier. Weil das Situationen sind, die uns nicht gefallen, die nicht mit unserem Lebensstil oder mit unserer Lebenseinstellung, auch dadurch, dass sich was geändert hat in unserem Leben, weil wir da die Ungerechtigkeit nicht als gut heißen oder Sonstiges, weil wir Gerechtigkeit Gerechtigkeit und weil die Wahrheit auch Wahrheit und so weiter, was in dieser Welt aber umgedreht wird, das ist auch ein indirektes Leiden. Und es treibt uns vielleicht in die Arme unseres Heilands hinein. Und das ist eigentlich der Sinn der Leiden. Gott macht es nicht, damit wir geärgert werden von ihm. Oder der stupft uns nicht mit der Nadel, mal gucken, wie der jetzt reagiert oder ob er aus der Haut fährt oder was ist seine Reaktion. Das will er doch gar nicht. Aber wenn wir feststellen, auch im Wort Gottes, wenn wir sehen, auch in Jerusalem, wo sich die vielen Christen, wo die Gemeinde überproportional gewachsen ist, ein Traum für jede Gemeinde, ja, oder wäre eine Blaupause für alle Gemeinden, dass überall 3.000, 5.000 an einem Tag zum Glauben kommen. Und dann ist Leiden gekommen. Dazu hat ja auch Paulus beigetragen. Aber dieses Leiden war vielleicht ein Weckruf, weil die Menschen sich da irgendwo in eine Wohlfühleck reingesetzt haben. Sie haben es sich gut gehen lassen. Die haben ihre Gemeinschaften gehabt, die haben gemeinsam gegessen und erzählt. Ist alles schön und gut. Bloß das Problem ist, dass man es irgendwann auch nicht mehr schätzen kann. Dass man das nicht wertschätzen kann, dass man es als Normalität hineinnimmt. Dass sich dann vielleicht die guten Gedanken oder die guten Wünsche oder Absichten, die man hatte, dass die sich irgendwann verkehren und was ganz anderes dabei rauskommt. Vernetzung der Gnade zu einem gefestigten Herz. In Hebräer 13, Vers 9 können wir nachlesen, lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Hier geht es auch ganz besonders dafür, um die Gesetzlichkeit, was mit dem Speisen, ob man was essen darf oder nicht essen darf. So überflüssig alles. Das heißt, das Wichtige bleibt außen vor und man tut sich an überflüssigen Sachen, die gar nicht heilsrelevant sind, die sich nicht, sage ich mal, unter unsere Freiheit unterordnen. Wir haben eine gewisse Freiheit. Nicht, dass wir Freiheit nutzen, dass wir was anderes draus machen, sondern wir sind ja einfach zu dieser Freiheit des Geistes ja durchgerungen. Und es waren Menschen, die haben auf gesetzliche Art und Weise versucht, dieses zu pervertieren oder die Leute durcheinander zu bringen. Aber das Herz, das wird nicht durch Speisen, nicht durch Einhaltung, durch Gesetze und so weiter gefestigt, sondern, steht hier geschrieben, durch Gnade. Vernetzung der Gnade mit der Demut. In 1. Petrus 5, Vers 5 können wir lesen, ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Nein, ich möchte nicht irgendetwas drunter zu verstehen geben in der Gemeinde, das möchte ich gar nicht. Das habe ich auch nicht deswegen gelesen, sondern mir ist wichtig zu sehen, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Den Demütigen aber gibt er Gnade. An vielen Stellen lesen wir immer, dass ihr wachset in der Gnade und in der Erkenntnis, 2. Petrus 3. Vernetzung der Gnade mit dem Heil. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das heißt, diese Gnade ist erschienen, die Menschen heil zu machen. Um etwas Kaputtes, etwas Verlorengegangenes, etwas Verrottetes wiederherzustellen. Und es erbringt ja Heil, es ist eine heilbringende Gnade. Viele sprechen vielleicht auch darüber, habt ihr den Ausdruck vorlaufende Gnade gehört? Habt ihr den Ausdruck errettende Gnade gehört? Das ist ja die errettende Gnade. Und wenn wir von vorausgehender Gnade sprechen, das ist diese Vorbereitung, die Gott in deinem Leben tut, damit du mit dieser Gnade konfrontiert bist, damit du unter Umständen eine Entscheidung dafür treffen kannst. Ich komme aus einem nichtgläubigen Haus. Das heißt, wir waren evangelisch, aber wir sind ja Sonntag in die Kirche. Da war nicht viel, was Glaube, das ist nur Religiosität gewesen. Ja, mein Vater war Kirchenvater und wahrscheinlich hat es ja auch gut getan, dass ich als Sohn nicht woanders hingehe, sondern am Sonntag in die Kirche gehe. Und mein Vater ist zeitlich darauf gekommen und hat eine Bilanz gezogen in seinem Leben. Er hatte Verwandte, die gläubig waren, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben. Wir haben immer zu ihnen gesagt, die Bekehrten. Und da kam irgendwann die Zeit, wo mein Vater dann immer wieder den Kontakt nach Schäßburg gesucht hat, zu unseren Verwandten. Wir haben immer alles ganz anders gekannt. In unserem Umkreis, wo wir waren, in unserer Wirklichkeit, haben wir was ganz anderes festgestellt. Und plötzlich kommen wir zu dieser Familie, zu diesen Geschwistern, die unsere Verwandten waren, und wir erleben eine ganz andere Welt. Ich kann nicht sagen, wieso, aber ich habe innerlich gespürt, die haben etwas, was du nicht hast. Das Ganze hat sich dann so ergeben, dass wir, wahrscheinlich ist das eine vorlaufende Gnade gewesen für uns. Weil das hat an uns gearbeitet. Wir haben die eine Seite gekannt und diese haben wir eben nicht gekannt. Das war etwas Unnatürliches, etwas, was nicht Teil unseres Lebens war. Das war ein Fremdkörper für uns. Aber die Art und Weise, diese Ausgeglichenheit, die da war, die hat uns zu denken gegeben. Das waren jetzt auch andere Sachen, die dazu beigetragen haben. Aber das war in meinem Leben die vorlaufende und die rettende Gnade, die heilbringende Gnade, die ich erfahren durfte durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Vernetzung der Gnade mit unserer Unterweisung, dem Vers 12. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Ich würde sagen, das könnte ich eigentlich auch mit Heiligung überschreiben. In Hebräer 12, Vers 14 steht geschrieben, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und was diese Gnade in unserem Leben bewirkt, ist, dass das, was uns ausgemacht hat, den Umkreis, in dem wir uns umgeben haben, die Situationen, die Sachen, das, was wir getan haben, ja, das wird verändert. Gott steht nicht von einem Tag auf den anderen da und sagt, pass auf, du hast Gnade bekommen, ab jetzt musst du dich so benehmen, sondern er geht einen ganz anderen Weg. Und es gibt nichts Schöneres, als dass der Geist Gottes einem Menschen etwas klar macht. Weil das, was der Geist Gottes einem persönlich klar macht, das wird auch umgesetzt. Das sitzt in unserem Leben dann. Die Heiligung ist wichtig. Und Gott tut was dazu. Er sagt zu uns nicht, ja, ich will, dass du heilig bist, guckst, wie du dazukommst. Sondern er unterweist. Es ist ein Lehrmeister, es ist ein Zuchtmeister, der mich auf ganz klar darauf hinweist. Und es heißt ja auch in Vers 12, und unterweist uns. Er unterweist uns, er zeigt uns das auf, er lehrt uns, er bringt es uns bei, ja, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Nach dem Motto, ich kenne euch nicht mehr, ich habe nichts mehr mit euch zu tun, ich habe was Wichtigeres. Und wisst ihr, je mehr wir weglassen, kommen wir in die Situation der Heiligung. Vielleicht hat jemand den Eindruck, dass Gläubige, die ganz besonders gläubig waren und den Armen mal geholfen haben, die werden vielleicht in der katholischen Kirche irgendwann heilig gesprochen. Aber das bedeutet die Heiligung eben nicht, dass ich mich anstrenge, ordentlich zu sein und dann heißt es, du bist heilig, sondern die Heiligung nach dem Wort Gottes bedeutet es, dass ich mich für Gott hinstelle und nichts für anderes. Das ist Heiligung. Der Herr Jesus hat sich für uns geheiligt. Wie hat er sich geheiligt? Für dieses Werk. Er hat sich nur für dieses Werk reingestellt, damit wir errettet werden durch sein Opfer am Kreuz auf Golgatha. Er hat sich geheiligt für uns und wir sollen uns heiligen für Gott. Und je mehr wir Gottlosigkeit und alles mögliche Begierden und alles auf die Seite stellen, bleibt uns irgendwann nur noch Gott. Und das ist die Heiligung, wo wir sagen können, Herr, ich lebe, ich arbeite, ich wirke für dich alleine, durch deine Gnade, die du mir gegeben hast. Vernetzung der Gnade mit der Hoffnung. Titus 2, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Die Hoffnung, die heraus resultiert aus diesem, was ausgearbeitet wird in unserem Leben, was Gott bewirkt in unserem Leben, was Gott Großes macht, das tut eigentlich auch durch die Heiligung, ja, zentriert uns eigentlich die Augen auf das Ziel hin, auf Jesus Christus, der ja unsere Hoffnung ist. Und dann sehen wir, was es bedeutet, in dieser Welt keine Hoffnung zu haben. Wo eine schlechte Nachricht die andere jagt und wo die Menschen nicht mehr aus noch ein wissen. Jetzt habe ich eine Frage, vielleicht können wir die mitnehmen. Wie sind wir, jeder für sich persönlich, mit dieser Gnade vernetzt? Inwiefern erlauben wir, dass diese Gnade tatsächlich uns zu diesem Ziel bringt, zu Jesus Christus? In die Demut hinein vielleicht, in die Heiligung hinein. Ja. Wie machen wir das oder wie sind wir dazu bereit? Wie bewusst leben wir mit dieser Gnade in unserem Leben? Wie sagt man so, Gnade ist nicht nur Gnade, sondern das ist eine sehr, sehr weite Gnade, wo wir nur staunen können, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Und das, was wir als vorher als Gnade gekannt haben, das ist nur ein ganz kleiner Splitter von diesem Ganzen, was uns das Wort Gottes hier zeigt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn jemand Interesse hat, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich hier Vollständigkeit, auch gerade über die Gnade, das sind vielleicht ein paar Gedanken, die vielleicht jetzt auch ausreichend sind von der Zeit, damit wir einen Einblick haben, was wirklich Gnade bedeutet, was Paulus bewirkt hat in seinem Leben, diese Gnade, und wie hoch er diese Gnade gehalten hat. Und das möge uns auch helfen, dass wir durch das Wissen, woraus wir errettet sind, dass uns eigentlich der Tod erwartet hat, und dass wir diese Gnade auch wirklich hochhalten und den Herrn damit auch preisen. Unser Wirtschafts- und Klimaminister hat gesagt, wir sind umgeben von Wirklichkeit. Und das ist auch, was die Gemeinde, glaube ich, sagen kann. Nicht, dass wir uns ein Beispiel an ihm nehmen. Er war vielleicht davon überrascht, was die Wirklichkeit ist. Ich glaube eher nicht, dass wir überrascht sind von der Wirklichkeit, die uns umgibt. Aber wir fragen uns wahrscheinlich auch, wie wird das sein? Wie werden wir diese Zeit überstehen, auch als Gemeinde? Die Antwort dafür habe ich in Apostelgeschichte 2, Vers 42 gefunden, und mit dem möchte ich schließen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das war ein Geheimnis, das ist ein offenes Geheimnis. Das heißt, sie müssen keine großen Taten tun. Das ist das, wo sie verharrt sind, die erste Gemeinde. Und wir haben auch gesehen, was dabei rausgekommen ist. Wir haben gesehen, wie die Gemeinde gewachsen ist. Und das ist es, was sie praktiziert haben. Natürlich haben wir ganz andere Zeiten, es sind ganz andere Kulturen. Die künstliche Intelligenz steht vor der Tür und so weiter und so fort. Und wir müssen uns hier keine Hoffnungen machen, dass wir darin überhaupt etwas finden, was uns weiterbringt in unserem Leben. Apostelgeschichte 2, Vers 42, glaube ich, gibt einen ganz guten Hinweis darauf, wie wir diese Tage bestehen. Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Das heißt, seine Zusagen haben sich nicht geändert, trotz ändernder Zeiten. Trotzdem, dass es nicht mehr angesagt ist und out ist, oder wie man das nennt, und wir sind im 21. Jahrtausend. Die Zusage in Jesu Christi, die sind Ja und Amen. Und die Prinzipien, nachdem die Gemeinde aufgebaut wurde, die haben sich auch nicht geändert. Aber wenn wir uns daraufhin konzentrieren, dass wir in der Lehre der Apostel voran, in der Gemeinschaft, verlasst eure Gemeinde nicht. Wie viele tun sich ganz leicht damit? Ja, es gefällt mir nicht, ich nehme meinen Hut und gehe. Verlasst eure Gemeinde nicht. Gemeinschaft ist wichtig. Das Brechen des Brotes, die Erinnerung an das, was Christus getan hat für uns. Und immer wieder dürfen wir uns daran erinnern. Und heute auch. Das ist ein Vorrecht für uns. Wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Aber freuen wir uns, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Und natürlich in den Gebeten. Gebete sind das Atmen der Gemeinde. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir vielleicht ein bisschen nachdenken in dem, was wir heute gehört haben. Für mich war es etwas ganz Großes. Es hat mich sehr erfreut, wo ich diese Gedanken lesen und so zusammenfassen konnte. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Einsicht bekommen haben in dem, was Gnade bedeutet und was die Gnade bewirkt in unserem Leben, beziehungsweise, wenn noch nicht, was es bewirken kann. Der Herr schenke uns Gnade.